Viele Schüler leiden unter den Bedingungen, die derzeit in den Schulen herrschen. Besonders Tests und die Angst vor der Bloßstellung, Erniedrigung im Falle einer Positivtestung führen oft zu einer sehr hohen Belastung, das nicht selten in Krankheit enden kann. Wir haben ganz viele Anfragen von euch bekommen, speziell auch aus Bayern. Natürlich auch NRW und Baden-Württemberg haben ähnliche Situationen. Und diese Einschriften von euch besprechen wir heute mit Rechtsanwalt Holger Fischer, den ich gleich begrüßen darf. Mein Name ist Tina Romdani und herzlich willkommen zu Klagepaten TV. Liebe Zuschauer, Senden und Informationen wie diese macht ihr mit euren Spenden möglich. Heute haben wir die Möglichkeit, auf eure Fragen direkt zu antworten. Bitte deshalb teilt, liked, unterstützt unsere Sendungen. Ihr findet immer alles auf klagepaten.de. Unterstützt uns weiterhin. Ihr findet auf klagepaten.de auch unseren Spendebutton und abonniert bitte auch unseren YouTube-Kanal. Aber jetzt begrüße ich erstmal unseren Gast. Holger, herzlich willkommen mal wieder bei uns.
Hallo Tina.
Holger, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist einer der wenigen Anwälte, die ganz aktiv voranschreiten. Und du bist einer der sich die Kinder ganz groß auf die Fahne geschrieben hat von Anfang an. Dafür möchte ich dir einfach mal herzlich, herzlich danken und danken, dass du dich heute diesem Fragenkatalog entgegenstellst, den wir für dich vorbereitet haben.
Ja, ich versuch's, aber es wird ein bisschen schwierig. Ich bin umgeben von irgendwelchen Landesregelungen, Corona-Verordnungen, Schulgesetzen. Es geht jetzt ein bisschen querbeet.
Ja, Entschuldigung hierzu. Es ist die Föderalität in diesem Fall, die es natürlich um einiges schwieriger macht, pauschale Antworten zu geben. Und dann natürlich, dass jede Schule, jedes Schulamt, jedes Kultusministerium und was noch alles dazwischen geschaltet ist, in der Regel ihr eigenes Süppchen kocht. Ich würde aber daher keine Zeit verlieren und direkt mit der ersten Zuschrift anfangen, wenn das für dich in Ordnung ist.
Ja, gerne.
Okay, also eine Mutter aus Nordrhein-Westfalen schreibt, durch die Nichtzustimmung zur Testung hat ihr Sohn einen Schulausschluss erhalten. Nicht nur das Ministerium für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen, sondern auch eine Schulmail hat der Mutter bestätigt, dass das Fernbleiben der Schule aufgrund eines Schulausschlusses nicht als unentschuldigtes Fehlen gewertet werden kann. Nun sieht sich die Familie doch mit einem Bußgeldbescheid über 500 Euro plus Gebühren konfrontiert für eben dieses unentschuldigte Fehlen, das es anscheinend ja nach Kultusministerium gar nicht gibt. Hier scheint auf der einen Seite die Lage klar zu sein. Also Kultusministerium, Schulmail, alle sagen, es ist kein Fernbleiben. Jetzt kommt aber ein Bußgeldbescheid dafür. Wie schätzt du die Situation ein, Holger?
Also, wir haben bei dem Fall aus Nordrhein-Westfalen natürlich etwas, was symptomatisch ist. Das, was symptomatisch ist, ist erstmal die Tatsache, dass sich hier Schulleiter erdreisten, eine Sache an die Bußgeldbehörde weiterzugeben, die grundsätzlich nie früher in anderen Zeiten vor Corona dazu geführt hätte, dass eine Schulpflichtverletzung unterstellt wird. Eine Schulpflichtverletzung steht erst ganz am Schluss und ein Bußgeldbescheid steht grundsätzlich auch erstmal am Schluss von einer Maßnahmenpalette. Vorrangig sind immer zu ergreifen pädagogische Maßnahmen, in anderen Bundesländern mit dem deutschen Wort Erziehungsmaßnahmen genannt, oder Ordnungsmaßnahmen. Im Rahmen dieser Ordnungsmaßnahmen sind wieder Abstufungen vorzunehmen. Verhältnismäßigkeit. Es ist grundsätzlich immer das mildeste Mittel zu suchen. Das mildeste Mittel könnte auch sein, dass man Schülern sagt, naja, ihr kriegt Hausaufgaben, die ihr zu Hause machen müsst. Ihr kriegt Nachsitzen angeordnet. Aber die Schulpflichtverletzung, die ist an bestimmte Regeln gebunden, so auch in Nordrhein-Westfalen. Diese Regeln finden sich immer im Schulgesetz. Nordrhein-Westfalen hat nur die einzige Besonderheit, dass es in Nordrhein-Westfalen von vornherein hieß, ein Schüler, der keinen Test vorlegt, ist von der Schule auszuschließen. Da ist das Wort Ausschluss drin. Und ein Schulausschluss ist eine ganz heftige Maßnahme. In so ziemlich allen Bundesländern steht das bei ja, konkreter Gefährdung als Maßnahme fest, dass ich sage, da ist ein Schüler, der gefährdet ganz extrem hier seine Mitschüler, die Gesundheit anderer Schüler, könnte man natürlich sagen, bei Corona ist das auch der Fall. Und es ist immer im Schulgesetz zu regeln. Wenn ich dann im Rahmen der Verhältnismäßigkeit tatsächlich mal zu einem Schulausschluss am Ende komme, dann habe ich vorher als Schulleiter grundsätzlich erstmal die Eltern anzuhören. Ich habe zu überlegen, gibt es mildere Maßnahmen, gibt es zum Beispiel einen Unterrichtsausschluss und so weiter. All das wird nicht beachtet. Das könnte man jetzt von Schulgesetz zu Schulgesetz durchgehen. Das heißt, setzt immer voraus, dass ich hier einen Augenblick Pause mache und die entsprechende Stelle raussuche, wo ich es zitieren kann. Für Nordrhein-Westfalen, um das mal jetzt beispielhaft zu sagen, stehen die erzieherischen Einwirkungen und Ordnungsmaßnahmen im Paragraphen 53 des Schulgesetzes. Und der Paragraph 53 Schulgesetz, den kann man sich mal durchlesen und kann erst mal gucken, was ist denn ein Ausschluss von der Schule normalerweise? Wann ist der nach dem Schulgesetz überhaupt zulässig? Das können alle anderen 15 Bundesländer jetzt so ähnlich sehen. Es ist immer wieder ein bisschen anders formuliert. Aber allen Eltern sei geraten, guckt mal in das Schulgesetz und sucht so lange, bis ihr dort seht, wo sind die Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen geregelt. Und dann stehen da so Sätze wie über Ordnungsmaßnahmen, das ist hier einschlägig, über Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 3, Nummer 1 bis 3, entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter nach Anhörung der Schülerin oder des Schülers. Anhörung des Schülers. Wo findet die statt? Oder der Erziehungsberechtigten. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann sich von der Teilkonferenz gemäß Absatz 7 beraten lassen. Macht er das? Oder ihr die Entscheidungsbefugnis übertragen. Den Eltern und der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer oder der Jahrgangsstufenleiterin oder dem Jahrgangsstufenleiter ist vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. In dringenden Fällen kann auf vorherige Anhörungen verzichtet werden. Sie sind dann nachzuholen.
Das sollte man erst sagen, es war ein dringender Fall, aber nein, dann sind sie nachzuholen.
Ja, die sind nachzuholen. Und die Frage ist ja auch, ist das so dringend? Da sind Eltern, die widersprechen der Testung, Nordrhein-Westfalen, oder die willigen in einen Test nicht ein. Und dann ist Nordrhein-Westfalen ja von der Verordnungslage sowieso so, dass die nicht wie Baden-Württemberg oder Berlin dann sagen, ihr müsst das als Schulpflichtverletzung weitergeben, sondern da kommt ein Schulleiter aus Eigeninitiative noch auf die Idee, das zu tun. Und dann ist zu fragen, hat er das jetzt eingehalten? Hat er sich am Schulgesetz orientiert oder hat das nicht? Und immer, wenn ein Schulleiter sagt, ich mache das, ich schließe vom Unterricht aus, ich schließe von der Schule aus, ja, dann sind das heftige Maßnahmen, die zu befristen wären. Ich kann das nicht dauerhaft machen. Da müsste ich dann grundsätzlich auch mal wieder kommen und müsste sagen, ich mache den nächsten Versuch. Das geschieht aber nicht. Also all das kann man im Schulgesetz des entsprechenden Landes jeweils nachlesen. Ich vertiefe das nicht zu sehr. Ich sage nur, ja. Wenn ein Bußgeldbescheid kommt, da lohnt sich manchmal dann nicht nur im Rahmen des Einspruchs oder im Rahmen der Anhörung, die die Bußgeldbehörde vornimmt, ja, nicht zu verwechseln mit der des Schulleiters, dann zu sagen, hier Schulgesetz, Paragraph 53, ist überhaupt nicht beachtet. Ist nicht angewandt.
Und in dem Fall ja natürlich auch noch obendrauf die E-Mail vom Kultusministerium, wo es heißt, es ist kein unerlaubtes Fernbleiben. Die Schulmail, in der es heißt, es ist kein unerlaubtes Fernbleiben. Das wären jetzt also alles Dinge, die man einem Anhörungsbogen dann beifügt oder lässt man es dann bis zum Gericht kommen?
Ja, die Frage wäre natürlich, wenn es so klar ist, ob man einem Gericht nicht sagt, ob sie nicht einfach nach 47 OWI-Gesetz oder was einfach einstellen und sagen, hier ist doch überhaupt kein Tatverdacht da. Ja, Ja, es also ist dann bitte fehlt, auch fehlt jetzt im Grunde genommen jede Grundlage für den Erlass eines Bußgeldbescheides. Es wird einfach weitergegeben, ja, und im Rahmen dessen kann ich natürlich sagen, nein, die Voraussetzungen liegen nicht vor, sie fehlen nach Schulgesetz. Diese E-Mails hätte ich natürlich gerne mal. Wir werden ja heute wahrscheinlich noch auf weitere E-Mails zu sprechen kommen. Ja. Wäre natürlich sehr hilfreich, wenn man die mal breitflächig verteilt und dann sagt, hier, das Kultusministerium sagt es selber.
Ja. Genau.
Und ich bin auch der festen Überzeugung, Dinge, die selbstverständlich sind, die brauche ich nicht zurückhalten und erst im Verfahren machen. Wenn ich eine Zeugenaussage brauche, übrigens auch interessant, wenn ich tatsächlich in ein Verfahren gehe und sitze da in der Verhandlung, dann sollte man diese ganzen Schulleiter, die sich erdreisten, das zu tun, in die Verhandlung als Zeugen laden. Ja, damit die einen Arbeitstag verloren haben und sich einen Arbeitstag mit dieser gequirlten Scheiße, Entschuldigung, beschäftigen müssen, die sie meinen, anrichten zu müssen und dann dem Richter selber sagen, warum sie das Schulgesetz meinen, nicht anwenden zu müssen, kein pflichtgemäßes Ermessen üben, keine Verhältnismäßigkeit beachten und sagen, wir haben hier streng nach der Auswahl der Mittel mit Anhörungen, mit möglicherweise in anderen Bundesländern Anhörungen der Schulkonferenz und nach gehöriger Beteiligung der Eltern diese Maßnahme befristet ausgesprochen. Nein, das haben wir alles nicht beachtet aus den Gründen. Dazu sollte man so einen solchen Schulleiter mal hören und man kann dann durchaus vor der Verhandlung einem Gericht auch mitteilen, dass das Schulgesetz was anderes vorsieht. Punkt.
Und dann ist hier also zum Beispiel auch die Lösung, dass man die Einstellung des Verfahrens beantragt nach OWI 47, hast du jetzt gesagt, ja. Ordnungswidrigkeitengesetz. Also ich kann wirklich auch nur sagen, meine Kollegin und ich, und wir sind ja Vereinskollegen, aber keine Anwaltskollegen. Wir machen uns da mittlerweile schöne Abende draus, wirklich Strafanzeigen zu formulieren. Da werden wir euch in Zukunft auch drüber berichten. Und das ist wirklich toll, wie man da reinkommt. Also Leute, guckt euch an. Geht in die einzelnen Schulverordnungen, in die Schulgesetze. Es gibt Kommentare dazu. Lest euch das durch. Holger, wenn ich dann ein Schreiben aufsetze, ich kann doch eigentlich nichts falsch machen, letztendlich. Ich kann doch wirklich nur im Sinne meiner Kinder alles versuchen, was in meinen Händen liegt, diese, ich wiederhole dich, gequirlte Scheiße endlich zu beenden.
Ich will noch einen anderen Aspekt da reinbringen. Selbst wenn ich hier schon einen Bußgeldbescheid habe, selbst wenn schon Einspruch eingelegt wurde, dann kann ich trotzdem der Schulaufsichtsbehörde die ganze Sache nochmal zur Überprüfung im Rahmen einer Dienstaufsichtsbeschwerde geben. Der Dienstaufsichtsweg, den gibt es immer, der kostet nichts. Und ich kann an den Schulleiter und natürlich an die Schulaufsichtsbehörde ein Schreiben richten und sagen, wir verlangen weiter die Beschulung des Kindes. Sie gewähren uns die Beschulung nicht. Sie sind nicht berechtigt, unbefristet unser Kind von der Beschulung auszunehmen, sondern halten Sie sich ans Schulgesetz, an Paragraf sowieso. Also hier jetzt, wie gesagt, Nordrhein-Westfalen, Paragraf 53. Und erstmal sagen, schöpft den mal aus. Das Gleiche gilt, wenn das Jugendamt kommt. Es gibt in einigen Schulgesetzen der Länder, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, in Baden-Württemberg zum Beispiel, da ist klar geregelt in mehreren Vorschriften, unter welchen Voraussetzungen überhaupt das Jugendamt angerufen oder beziehungsweise verständigt werden darf und in welchen Fällen dementsprechend nicht. Und wenn dann ein Schulleiter mit einem anderen Sachverhalt ans Jugendamt herangeht, ja warum? Dann kriegt er eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Von mir aus war es üble Nachrede oder es war Verleumdung. Ja, wenn ich einen Straftatbestand erfüllt haben soll, ist es falsche Verdächtigung. Dann kann ich immer sagen, Dienstaufsichtsbeschwerde, der war gar nicht berechtigt, das zu machen. Ja, können wir gerne nachher nochmal dazu kommen. Deswegen, auch wenn ein Bußgeldbescheid erlassen ist, in Baden-Württemberg gibt es ja dann mehrere in Folge. Die Eltern bekommen alle paar Wochen den nächsten für den nächsten Teilabschnitt. Auch das halte ich nicht für zulässig. Das ist immer dieselbe
Hessen
Tat.
Auch.
Das ist immer dieselbe Tat. Das nennt der Jurist Tateinheit. Da kann ich nicht alle paar Wochen neuen Einspruch, einen neuen Bußgeldbescheid erlassen, den ich dann wieder mit Einspruch belegen muss, sondern dann sage ich, also jetzt ist mal Schluss mit lustig. Wir gehen im Wege der Dienstaufsichtsbeschwerde mal an die Schulaufsicht und sagen, so nicht. Ihr haltet euch erstmal an das Schulgesetz und da steht es anders drin. Und wir verlangen, dass ihr das unterlasst oder wie ich es jetzt neuerdings schreibe, wir verlangen, dass ihr euch ans Jugendamt wendet oder an die Bußgeldbehörde und sagt, sorry, uns ist ein Fehler unterlaufen, wir haben das Schulgesetz nicht beachtet. Ich kann nur empfehlen, Schulleiter, die sich ans Jugendamt wenden, Schulleiter, die sich an die Bußgeldbehörde wenden, im Wege der Dienstaufsichtsbeschwerde zu verfolgen. Und da reicht es, wenn man drüber schreibt, Dienstaufsichtsbeschwerde und einen Verweis macht, hier im Schulgesetz steht es anders drin, das könnt ihr so gar nicht machen, ihr habt gar keine Verhältnismäßigkeit beachtet. Und da möchte ich eine Antwort haben im Wege des Dienstaufsichtsverfahrens. Und man kann dann gegenüber einem Gericht, das jetzt über den Einspruch gegen den Bescheid zu entscheiden hat, mal freundlich darauf hinweisen, dass gegen besagten Schulleiter als Anzeigerstatter noch eine Dienstaufsichtsbeschwerde läuft, dann hat der Amtsrichter vielleicht die Gelegenheit, noch eine Weile zu warten mit seiner Entscheidung, bis über dieses Dienstaufsichtsverfahren entschieden ist. Ja, das kann vielleicht auch dazu dienen, die Sache mal wieder auf die Behördenebene zurückzuverlagern, bevor am Ende ein Gericht darüber entscheidet. Wir müssen die Behörden damit befassen. Und am Ende sagen, wenn die nicht abhelfen, sollen sie es ans Kultusministerium weiterleiten zur weiteren Bearbeitung. Auch noch ein kleiner Tipp.
Der Aufruf, wenn ihr Schreiben habt von den Bildungsministerien, eben wie in Nordrhein-Westfalen, wo ganz klar heraus vorgeht, das Fernbleiben aufgrund von einer Testungsverweigerung wird nicht als unentschuldigtes Fehlen gewertet. Oder jetzt auch aus Bayern, Baden-Württemberg, Berlin. Bitte schickt uns das zu an tina.romdani@klagepaten.eu. Ich würde rüberschauen nach Bayern. Holger, da geht es natürlich gerade sehr rund. Da hat sich die Situation erst vor kurzem geändert. Und zwar wäre die zweite Anfrage ein Fall aus Bayern. Ein Schüler der 5. Klasse möchte ausdrücklich unter den aktuellen Bedingungen nicht in die Schule. Sein Gesundheitszustand, psychisch wie auch physisch, hat sich in der langen Zeit zu Hause endlich stabilisiert. Jetzt kommt etwas Positives. Die Schulleitung hat zum Gespräch mit der Klassenlehrerin und der Schulpsychologin geladen. Hier wollte man aber die Mutter direkt überzeugen, dass man ein Attest von einem Kinder- oder Jugendpsychologen benötigt, dass Homeschooling in Deutschland verboten sei und dass Fernbleiben eben eine Schulpflichtverletzung sei. Themen wie Bußgeld, keine Noten, kein Zeugnis, keine Versetzung wurden in den Raum gestellt. Die rechtlichen Hintergründe konnten jedoch nicht dargelegt werden auf Nachfrage. Und auf Anfragen gab man der Mutter dann endlich Ansprechpersonen im Schulamt sowie im Kultusministerium. Das darauffolgende Telefonat war sehr konstruktiv und es wurde sogar per E-Mail bestätigt, dass ein Testwiderspruch keine Schulpflichtverletzung ist. Also auch hier bitte wieder, schickt mir solche E-Mails weiter an tina.promdani@klagepaten.eu. Bitte mit dem Hinweis, dass wir sie geschwärzt zum Beispiel veröffentlichen dürfen, dass wir eben auch den anderen Eltern mit sowas helfen können. So ging es mir. Mit einer solchen E-Mail konnte ich damals das Maske tragen vor den Sommerferien, bevor es Vorgabe war und vorhin der Verordnung war, konnte ich es somit stoppen. Also helft euch untereinander. So, jetzt haben wir gesehen, eben in Nordrhein-Westfalen, jetzt auch hier in Bayern, das zweite Bundesland, das bestätigt, dass es keine Schulpflichtverletzung ist. Was sagst du jetzt zum Ablauf an der Schule? Die haben ja jetzt schon mal andere Schritte angewandt, ne? Also die sind jetzt schon mal in das Gespräch gegangen, aber die haben das ja eher genutzt, um, es kommt mir so vor, als um auf jemand einzureden. Es war eventuell wenig lösungsorientiert gedacht.
Ja gut, in Bayern gibt's dann auch nochmal einen speziellen Hintergrund auf die das eventuell stützen können. Also grundsätzlich, in Bayern gilt nach wie vor der Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs vom 12. April 2021, der gesagt hat, ja, dass der Test ist freiwillig und er wäre nicht freiwillig, wenn man den Kindern, den Schülern nicht mindestens Lernmaterialien mit nach Hause gibt. Dieser Beschluss ist nach wie vor da. Das heißt, es hat sich eigentlich zu der Zeit vor den bayerischen Herbstferien nichts geändert. Die Kinder sind weiter zu Hause mindestens mit Lernmaterialien zu versorgen und das gilt weiterhin. Dementsprechend schön, wenn das Kultusministerium dann sagt, dann ist es auch keine Schulpflichtverletzung. So, dann ist ja hier noch ein anderer Weg gegangen worden und den finde ich auch immer gut. Ich sage immer, lasst doch die Kinder, wenn sie das können, selber etwas schreiben. Lasst sie doch in eigenen Worten und bitte nicht gleich wieder standardisieren und mit Mustern, die auch schon wieder im Umlauf sind, sondern lasst doch die Kinder in eigenen Worten ganze Sätze bilden, in denen sie sagen, wir wollen das so nicht aus den und den Gründen. Und wenn ein Kind das schreibt, dann kommt die Schule erstmal da nicht dran vorbei. Und dann ist schon mal das Elternteil in der, sag ich mal, Schulpflichtverletzung eigentlich außen vor, weil die Eltern folgen dem, was das Kind an psychischer, an physischer Belastung tragen kann oder nicht. Also eine Erklärung von Kindern, die kann man durchaus abgeben. Man kann auch mal sagen, lass das Kind mal sprechen. Das setzt natürlich auch voraus, dass die Eltern grundsätzlich ein Kind haben, das es genauso sieht. Ich sage immer, wenn ein Kind ausdrücklich sagt, ich will in die Schule, dann wird es schwer, das Kind auch daran zu hindern. Also das setzt wirklich auch ein Kind voraus, dass die Eltern schützen und wo die Eltern dann aber auch sagen, dann drück mal deine Meinung aus, wir reichen das mit ein. Wenn das aber so geschieht, dann ist der Weg in Bayern relativ schnell gegangen, auch zum Schulpsychologen. Denn wir haben in Bayern den Artikel 118 des dortigen Schulgesetzes, der heißt ausdrücklich, böses Wort, Schulzwang. Da steht drin, ich lese den mal vor, wer ohne berechtigten Grund dem Unterricht oder einer verbindlichen Schulveranstaltung fernbleibt, obwohl er der Schulpflicht unterliegt, kann auf Antrag der Schule von der Kreisverwaltungsbehörde durch ihre Beauftragten zwangsweise der Schule zugeführt werden. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Da kommt nämlich noch ein Absatz 2. Jetzt kommt's. Wer der Schulpflicht unterliegt, aber durch sein Verhalten Hinweise auf eine mögliche Erkrankung gibt, die Schulbesuchsfähigkeit beeinträchtigt, muss sich auf Aufforderung der Schule vom öffentlichen Gesundheitsdienst untersuchen lassen, solange nicht der Nachweis erbracht ist, dass sich die Schülerin oder der Schüler in einer Behandlung eines geeigneten Facharztes hinsichtlich dieser Verhaltensauffälligkeiten befand bzw. befindet. Die schulischen Beratungsfachkräfte sind vorab zu hören. Und dann kommt der Absatz 3, soweit in diesem Gesetz eine Beteiligung des öffentlichen Gesundheitsdienstes vorgeschrieben ist, gilt Absatz 1 entsprechend. So, das heißt, grundsätzlich ist dieser Paragraph dafür gedacht, dass man sagt, wir wollen Kindern, Schülern, Jugendlichen nicht mit Zwang begegnen, wenn es denen möglicherweise schlecht geht. Und dann stehen ja die eigenen Beratungsdienste mit drin. Das heißt, die werden so einen Schüler möglicherweise oder mit hoher Wahrscheinlichkeit mal zum Schulpsychologen schicken. Mhm, ja. Und werden sich auf diesen Artikel 118 Schulzwang berufen. Und dann heißt es ja, wenn ihr da intern nicht weiterkommt, dann überlegt mal, ob ihr zu einem externen Psychologen geht, dann lasst das Kind dort behandeln. So, und jetzt kommt es wieder tricky. Die Frage wäre natürlich, hilft mir das oder schadet mir das? Ich würde erst mal sagen, der Schulpsychologe ist jedenfalls erst mal in der Lage, eine Einschätzung zu machen, ob das überhaupt ein gesundheitlicher Grund ist oder ob das Kind sagt, nee, ich muss mich einfach nicht testen lassen, weil ich es nicht muss, weil der Test freiwillig ist. Und ich lerne gerne zu Hause unter den Bedingungen, die im Moment bestehen. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber wir haben hier erstmal den Grund, warum überhaupt der Schulpsychologe einbezogen wird. Und Bayern hat eins, auch wenn die Bayern im Moment unter Markus Söder natürlich wieder besonders leiden. Die Bayern haben im Paragraphen, Achtung, muss ich wieder gucken, 86. Ich glaube, bundesweit den vollständigsten Paragraphen, Artikel 86, Erziehungsmaßnahmen, Ordnungsmaßnahmen, zu diesen Punkten, wann man Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen ergreifen kann. Keiner hat es genauer geregelt als die Bayern. Und wenn ein Schulleiter dagegen verstößt, hat das besonders schwer, weil dann kann man ganz genau gucken, an welchen Stellen gerade was nicht eingehalten wurde. Und immer wenn Kinder nicht in die Schule dürfen, dann werden sie mindestens vom Unterricht ausgeschlossen, dann werden sie eventuell sogar von der Schule ausgeschlossen, wie immer man das wehrt, das ist so ein Zwitter. Und dann ist es zu befristen, dann sind Anhörungen durchzuführen, dann ist die Klassenkonferenz einzubeziehen. Da ist also ein Regularium und das muss angewandt werden. Und die Bayern, schlau wie sie sind, haben eben da jetzt noch den Schulpsychologen ins Spiel gebracht, was nicht schlecht sein muss, weil ein Schulpsychologe erstmal mit dem Kind redet und auch das, während ein solches Verfahren läuft, kommt kein Bußgeldbescheid oder man würde sagen, das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen, wartet erstmal ab. Ja? Also, zusammen mit einer Erklärung des Kindes halte ich das noch für eine Möglichkeit, einfach weiter im Spiel zu bleiben und weiter in der Diskussion zu bleiben und natürlich auch die Gegenseite zu überführen, wenn sie die Regeln nicht beachtet. Und immerhin, das handelt sich dort um Parlamentsgesetze. Das sind keine Erlasse vom Kultusminister, das sind keine Corona-Verordnungen, die sich mal eine Landesregierung ausgedacht hat, sondern das sind Parlamentsgesetze. Wenn die keine Ermächtigungsgrundlagen für das Weitere bieten, dann ist der Rest so nicht möglich. Dann ist der Arrest automatisch rechtswidrig und das interessiert dann auch vielleicht wieder einen Bußgeldrichter.
Also dann Paragraph 86 vom Schulgesetz in Bayern, hast du mir gesagt. Liebe Bayern, schaut euch das an. Es hilft immer wirklich, nicht nur, wenn uns der Holger das jetzt im Interview erklärt. Ihr müsst euch da mal reinlesen, lest es euch durch, schaut, welche verschiedenen Stufen eigentlich erstmal erklommen sein müssen, bevor es überhaupt zu so einem Schritt kommen darf. Ich hätte die Frage 3, ebenfalls aus Bayern. Da geht es um eine Testsituation. Meine Tochter macht bei Lolli-Tests in der Schule nicht mit. Wir legen dreimal die Woche einen Spucktest vor. Im Schreiben von der Schule an uns hieß es, dass alle Schüler nach den Herbstferien getestet werden, dass man aber auch alternativ weiterhin einen Spucktest machen könne. Ich machte also am letzten Ferientag mit meiner 6-jährigen Tochter einen Spucktest und ließ ihn der Lehrerin wie immer per E-Mail zukommen. Die Lehrerin bestätigte den Erhalt. Als meine Erstklässlerin gestern nach Hause kam, erzählte sie mir, dass sie einen Selbsttest-Nasentest mitmachen musste, obwohl ich der Klassenleitung am Sonntag per E-Mail schon den Spucktest zukommen lassen hatte. Ich bin fassungslos. Für den Nasentest braucht man laut Webseite des Bayerischen Kultusministeriums keine Einwilligung der Eltern. Diese wird nur für die Lolli-Tests benötigt. Hier stellt sich die Frage, bedarf es wirklich keiner Einwilligung? Und selbst wenn, ist die Absprache mit der Mutter, dass eben hier Spucktests gemacht werden, nicht dann darüber, muss man sich daran nicht halten. Und dann ist, können Schulen wirklich auf die Testung in der Schule beharren? Ich habe einem Schreiben vom Kultusministerium Baden-Württemberg gelesen, dass die Testung in der Schule oder an anderweitig anerkannten Stellen ausgeführt werden kann. Das Gleiche habe ich auch in einem Schulschreiben einer Schule an einen Elternteil aus Bayern entnommen. Das heißt, letztendlich kann ich ja an einer zugelassenen Stelle dann auch, wie diese Mutter sagen, ich will keinen invasiven Test, ich mache einen Spucktest. Darf man das? Und der nächste Schritt ist, darf die Schule einfach jetzt einen Nasentest machen? Und stimmt es, dass man dazu keinerlei Einwilligung bedarf?
Ich komme zur ersten Frage zurück. Auch da habe ich jetzt erstmal wieder eine Weile rumgesucht, aber es gibt die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, ja. In mittlerweile die 14. In der steht drin in Paragraph 13 Absatz 2, die Teilnahme am Präsenzunterricht an sonstigen Schulveranstaltungen oder schulischen Ferienkursen in Präsenz sowie an der Mittags- oder Notbetreuung ist Schülerinnen und Schülern nur erlaubt, wenn sie dreimal wöchentlich einen Testweis, Achtung, nach Paragraph 3 Absatz 4 Nummer 1, 2 erbringen. Punkt. Ich mache jetzt mal einen Punkt. So, was steht in diesem Paragraph 3? Da steht einfach drin, dass das ein Test ist, ein PCR-Test, ein PO2-Antigen-Test und ein vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassener, unter Aufsicht vorgenommener Antigen-Test zur Eigenanwendung, die es dann allerdings für Minderjährige gar nicht gibt, diese Zulassung. Aber lassen wir das weg, darüber haben wir schon früher geredet. Nach den Bestimmungen der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung, das ist die Bundesverordnung, der langen Rede kurzer Sinn. Wenn ich das Ding im Testcenter mache, in einem zugelassenen Testcenter im Sinne der Bundesverordnung, dann sagt die Landesverordnung, nehmen wir darauf Bezug und das reicht aus. Es gibt keine Verpflichtung, den Test in der Schule zu machen. Es gibt höchstens die Verpflichtung, dass ich den Test nicht zu Hause machen kann mit meinen Kindern in Eigenanwendung, sondern dass ich in ein Testcenter gehen muss. Aber ansonsten gibt es keinerlei Beschränkungen. Und wie gesagt, das ist also dieser Artikel 13, nee, Paragraph 13, Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Und der nimmt Bezug auf den Paragraph 3 derselben Verordnung und der bezieht sich wieder auf die Bundesverordnung. Und der langen Rede kurzer Sinn, es gilt eigentlich bundesweit immer dieselbe Regel. Ein Testcenter ist ein Testcenter und ein Test aus dem Testcenter ist anzuerkennen. Punkt. Und es gibt keine Verpflichtung einem abweichenden Anspruch eines Schulleiters oder einer Klassenlehrerin Folge zu leisten. Und um dann die nächste Frage zu beantworten, wenn eine Klassenlehrerin sagt, du testest dich heute mit dem Nasentest, weil wir deinen Spucktest nicht mehr anerkennen, dann musst du das Kind möglicherweise nach Hause schicken, weil sie sagt, du hast keinen anerkannten Test. Wäre falsch, weil sie muss den Test akzeptieren, wie eben gerade dargelegt. Was aber gar nicht geht, ohne Einwilligung dem Kind aufzuzwingen, den Test in die Nase zu stecken. Weil es gibt keine Einwilligung und da wäre bei dem ersten Fall Dienstaufsichtsbeschwerde, Überprüfung, Dienstaufsichtsbeschwerde und sagen, hier, wir machen einen Spucktest in einem zugelassenen Testcenter. Ja, und beim zweiten, hier, wir machen einen zugelassenen Test und ich habe nicht eingewilligt, Dienstaufsichtsbeschwerde. Und beim letzten Fall, wo gegen die Einwilligung oder die nicht erfolgte Einwilligung getestet wurde, noch eine Strafanzeige hinterher. Mindestens wegen Nötigung.
Jetzt ist die Frage, wenn die Mutter berichtet, auf der Homepage des Bayerischen Kultusministeriums würde stehen, dass es keine Einwilligung der Eltern bedarf für einen Nasentest. Man müsste das nur bei diesen Lolli-Tests abgeben.
Ja, kann sein, dass das da steht. Nur wenn ich einen Test auf der Zunge nur mit Einwilligung durchführen darf, dann darf ich ihn in anderen Körperöffnungen wie in der Nase eben auch. Oder es erschließt sich mir dann erstmal nicht, warum eine Nase anders sein sollte als ein Mund. Ja, ich würde fast sagen, die Nase ist der größere Eingriff. Muss ich aber auch passen, weil ich habe das so nicht gesehen. Wenn ich hier sage, ich habe als Eltern der Testung in die Testung nicht eingewilligt, dann ist in die Testung nicht eingewilligt. Und wenn die Testung an meinem großen Zeh am linken Fuß erfolgt, dann habe ich in die auch nicht eingewilligt und dann darf man das Kind nicht dazu zwingen, nötigen, das zu machen. Dann ist das ein No-Go. Ja, im bayerischen Schulgesetz übrigens bin ich heute drüber gestolpert, steht ziemlich am Anfang, im Paragraph 1 oder 2 noch drin, dass das Erziehungsrecht der Eltern besonders zu beachten ist. Die haben das ausdrücklich reingeschrieben. Ja, dafür haben sie kein Diskriminierungsverbot in ihrem Schulgesetz wie zahllose andere. Aber die sagen, der Elternwille ist ernst zu nehmen. Da könnte man dann auch mal damit argumentieren und sagen, dass hier der Elternwille gröblich missachtet wird. Und wenn die Eltern ein Formular, einen Vordruck bekommen haben, so kenne ich das hier aus Hessen, so kenne ich es aus anderen Bundesländern, wo drin steht, dass die Eltern einwilligen müssen, dann würde mich wundern, warum sie es hier jetzt nicht müssen. Das ist, glaube ich, so ein Hilfsargument von den Schulen. Kann ich mir nicht anders denken. Ja.
Also ich weiß auch, dass zu Anfang in Bayern solche Schreiben ausgehändigt wurden. Jetzt eine allgemeine Frage, die kommt zwar auch aus Bayern, aber ich denke, da gibt es bundesweit Schulen, die das handhaben. In einer Schule werden nun täglich Tests durchgeführt, obwohl nur 3 vorgeschrieben sind. Darf eine Schule die Anzahl nach Belieben erhöhen und wie kann ich dagegen vorgehen?
Ja, da sind wir wieder in diesem besagten Paragraphen 13, den ich eben da schon zitiert hatte. Ich hoffe, dass der Sachverhalt vollständig wiedergegeben ist. Nein, wenn da steht 3-mal, können die nicht noch 4 verlangen. Aber was anderes gilt ja wieder, wenn ein Corona-Fall in der Schule war. Weil dann erhöhen die sich ja automatisch auf 5. Also wenn der Fall nicht vorliegt, dass nicht jetzt aus irgendwelchen anderen Gründen da einer in Quarantäne gegangen ist, als Corona-Fall positiv aufgefallen ist, dann dürfen sie es nicht. Aber bitte nochmal gucken, ob das nicht der Fall war. Ja, und ansonsten wieder Dienstaufsichtsbeschwerde. Gerne wieder irgendeine Strafanzeige wegen Nötigung. Und einfach raushauen und dann sagen, die halten sich nicht an die Corona-Schutzverordnung. Das sind aber ganz böse. Ja, da braucht man auch nicht groß drüber nachdenken, sondern wir bitten, das zu überprüfen. Ja, genau. Da steht 3 und die machen 5. Ja, dann wollen wir mal eine Antwort wissen. Und ein Kind braucht es auch nicht zu verstehen. Ein Kind braucht es nicht zu verstehen. Normalerweise, wenn die nicht alle so schwer belastet wären, diese Lehrer, dann würde man ja sagen, die machen ein Elterninformationsschreiben, ja, gerne nur ein Einzeiler oder machen wenigstens eine E-Mail und sagen den Eltern, liebe Eltern, ab morgen testen wir 5-mal aus den und den Gründen. Dann könnte man es ja halbwegs nachvollziehen. Aber einfach zu sagen, wir haben das so beschlossen, geht nicht. Damit verstoßen sie gegen die Verordnung.
Holger, was ich dich noch gern fragen würde, und zwar haben wir jetzt eben schon mitbekommen, dass es offensichtlich vielleicht gar nicht von Nachteil ist, wenn man einen Schulverweis hat. Ich bekomme ganz arg oft mit, es kommt ein Anruf, das Kind darf nicht mehr kommen, aber man hat keinen schriftlichen Schulverweis bekommen. Und dann kann man sich ja auch drauf beziehen, ich habe einen Schulverweis und das Kultusministerium hat gesagt, ein Schulverweis ist kein unentschuldigtes Fehlen, weil ich darf ja gar nicht kommen. Und ich habe es hier schwarz auf weiß, dass ich der Schule verwiesen wurde. Wie wichtig ist es denn, diesen Schulverweis wirklich tatsächlich schriftlich zu haben? Denn wenn es dann tatsächlich zum Bußgeldverfahren kommt und es gesagt wird, dein Kind kommt nicht, kann ich ja zumindest sagen, ja, aber es darf ja gar nicht kommen, beziehungsweise es darf nicht kommen. Und das Kultusministerium hat ganz klar definiert, wenn ich einen Verweis habe, habe ich keine Fehltage.
Gut, im April diesen Jahres, als die Testpflicht eingeführt wurde, war mein Hinweis an alle, lasst euch einfach mal aus der Schule rausschmeißen. Ja, dann haben viele gesagt, das machen wir nicht, das muten wir unseren Kindern nicht zu. Dann habe ich gesagt, dann lasst euch als Eltern doch mal ersatzweise rausschmeißen. Kind bleibt so lange vor der Tür oder im Auto oder sonst wo. Aber sagen hier, ich biete die Beschulung meines Kindes an. Das andere war, ich lasse mir oder ich verlange einen rechtsbehelfsfähigen Bescheid, den ich dann nicht bekomme. So. Dann habe ich aber schriftlich, dass ich den verlangt habe und haben bis heute nicht bekommen. Der Traum wäre gewesen, dass wir jetzt ganz viele Fälle haben, wo Eltern in der Hand haben, dass sie die Beschulung ihres Kindes ohne Test verlangt haben, die Unterrichtung ihres Kindes, und dass der Schulleiter gesagt hat, nö, machen wir nicht. Und das gerne noch schwarz auf weiß. Dann hätte ich schwarz auf weiß, dass der Schulleiter zum Beispiel die Anwendung all dieser hübschen Paragraphen des Schulgesetzes der jeweiligen Länder nicht beachtet. Ja, er wendet sie gar nicht an. Und wenn ich halt wirklich in der Akte habe, ich verweise von der Schule, dann habe ich, muss wieder sagen, Verweis von der Schule, was ist das? Ist das ein befristetes Unterrichtsverbot oder ist es ein Ausschluss von der Schule? Was ist das? Da könnte ich dann sagen, das muss unter diesen Paragraphen des Schulgesetzes jeweils passen mit den Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen. Und wenn es da nicht drunter passt, dann kann man ihn möglicherweise, diesen Schulleiter, überführen, dass er wiederum die Verhältnismäßigkeit nicht beachtet hat, dass er gar keine Begründung in seinem Bescheid gibt. Und wir haben vorhin das Wort nachholen gelesen, dass es auch nicht nachgeholt wird, ja, auch nach einem halben Jahr nicht. Und all das würde ich dann eben in einem Bußgeldverfahren einem Richter auf den Tisch legen und sagen, schauen Sie sich diese Schreiben an oder vorher schicken. Wir warten immer noch auf die Begründung. Man könnte dann sagen, bitte verschieben Sie den Termin nochmal, bis uns die Begründung der Schule vorliegt. Dann haben Sie es als Richter auch einfacher zu entscheiden.
Ja. Und eben auch dieser rechtsfähige Bescheid. Das heißt, du hast jetzt eigentlich ein ganz schönes Beispiel gegeben mit wie so einer Leitlinie, was man Step für Step gehen kann. Ich habe ein sehr gutes Beispiel dafür. Eine Zuschrift von einer Mutter. Wir, mein Sohn und ich, sind heute am 11.11.2021 um 8 Uhr zur Schule gefahren. Dazu habe ich vor dem Haupteingang der Schule im Sekretariat angerufen, um mitzuteilen, dass mein Sohn vor der Schule steht und er gern den Zutritt ohne Maske und ohne Test hätte. Also eine tolle Alternative, ohne das Kind allein in die Situation zu schicken. Das wurde verweigert, war ja klar, Zwinker. Während ich telefonierte, hat mein Sohn das Telefonat gefilmt. Wir haben auch ein Video gemacht, wo wir auf die Schule zugehen, damit es dokumentiert ist. Also, dass man wirklich beweisen kann, man war willig, in die Schule zu gehen. Man hat es angefragt, in die Schule reinzukommen, ohne Test und ohne Maske. Ich verlinke euch da auch unter dieses Interview im Beitrag mit Holger Fischer, wo es genau darum geht, auch mit dem Musterschreiben Bildung einfordern. Den Step können wir euch mit an die Hand geben. Jetzt, das ist doch ein tolles Beispiel, wo schon mal Eltern und Kind wirklich einen Schritt weiter gegangen sind und einfach auch in die Eigenverantwortung gegangen sind und gesagt haben, okay, jetzt gehen wir da zusammen hin, wir dokumentieren das, du willst da rein, aber die sagen nein.
Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass die Medienarbeit, die man hier so macht, dann doch nicht ganz vergebens war, sondern dass wirklich einige Leute das gelernt haben, dass sie das dann einfach mal tun.
Ja.
Und sei es nur, dass sie es tun für ein Jugendamt, weil ich habe immer gesagt, ich kann in Deutschland, so gern ich das vielleicht täte, nicht einfach so tun, als gäbe es die Schulpflicht nicht. Mhm. Und wenn ich nur zu Hause sitze und passiv bin, dann mache ich mich angreifbar. Wenn ich aber aktiv bin, selbst wenn ich irgendwelche erstmal für die Gegenseite, nennen wir sie mal Gegenseite, unsinnigen Dinge tue, dann habe ich erstmal gezeigt, ich kümmere mich um mein Kind, ich tue etwas und ich bemühe mich. Und schon wird es für die Gegenseite sehr viel schwieriger zu argumentieren. Hier haben wir ja jetzt gehört, also die Mutter hat ein Video gedreht. So ein Video kann ich natürlich heute auch durchaus auf elektronischem Wege, aber das muss ich natürlich einem Richter dann mal vorspielen. Das kann ich einem Jugendamt vorspielen. Das macht es für die etwas schwieriger, wie wenn ich sage, ich habe mein Kind nur zu Hause sitzen und habe überhaupt keine Idee, was ich mit dem mache. Dazwischen gibt es viele Abstufungen, ein Kind in der Lerngruppe zu haben, ein Kind in eine neu gegründete Ergänzungsschule oder sonst wohin zu schicken morgens. Aber das Nichtstun ist immer die schlechteste Variante. Und im Rahmen dessen, dass wir gerade gesagt haben, es gibt Regularien, die sind zu beachten. Hier ist ein Kind zu beschulen. Wir werden gleich noch auf einen ähnlichen Punkt kommen, weiß ich. Ja, ist es nicht schlecht, dass man einem Schulleiter sagt, ja, dann üb doch jetzt mal dein Ermessen aus. Dein Ermessen könnte so aussehen, dass du uns jetzt hier Unterrichtsmaterial mit nach Hause gibst. Ja, dann wären wir vielleicht schon zufrieden. Aber wenn du uns einfach gar nichts anbietest, wenn du uns einfach nur rausschmeißt, dann hast du zu kurz gedacht. Das reicht nicht. Das reicht nicht, um deinem Bildungsauftrag nachzukommen. Den hast du, erst recht hast du ihn, wenn du uns umgekehrt vorwirfst, wir würden eine Pflicht verletzen, diese Schule aufzusuchen.
Und hier wieder wirklich, wirklich die Aufforderung an die Eltern, schaut in das Schulgesetz des entsprechenden Bundeslandes rein, macht euch schlau, setzt euch hin, schreibt, ihr könnt das. Wir haben alle, also die um mich rum sind, haben es schon erlebt und ich habe ganz viele Eltern oder Menschen, die auf Demonstrationen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wir haben uns jetzt, ich habe mich hingesetzt, ich habe das gemacht, jemand anders hat noch geholfen. Da können wirklich tolle Sachen entstehen. Ich habe einen kurzen Bericht. Die Frage zuvor. In Bayern, wie wahrscheinlich in anderen Bundesländern auch, schlägt man sich immer noch mit der Separierung von Kindern, die eine Maskenbefreiung haben, rum. Dürfen Kinder gesondert gesetzt werden in separaten Räume gesetzt werden und ebenso auch beim Essen abgesondert werden. Ein Fall stellt sich besonders absurd dar, denn in den Pausen dürfen die Kinder wiederum mit den anderen Schülern spielen und die Zeit verbringen.
Gut, es gibt leider nicht so ein ganz allgemeines Diskriminierungsverbot. Und gerade in Bayern ist es etwas schwierig, weil die in ihrem Schulgesetz keines drinstehen haben. In allen anderen Bundesländern, die mir so untergekommen sind, wenn ich da irgendein Kind hatte, das wegen Maskenbefreiung diskriminiert wurde, konnte ich auf das jeweilige Diskriminierungsverbot in dem jeweiligen Schulgesetz Bezug nehmen. Hier müsste man dann halt sagen, okay, es gibt so ein allgemeines Diskriminierungsverbot aus der entsprechenden Verfassungen, Bayerische Landesverfassung, Grundgesetz, um dann zu sagen, das Kind darf nicht abgesondert unterrichtet werden. Ich würde aber diesen Eltern, die ich ja nicht kenne, von der Stelle aus eine Botschaft geben. Ich hätte für ein Kind, das ich maskenbefreit habe, das ich aus welchen Gründen auch immer diesem Schulbetrieb aussetzen muss oder aussetzen will, gleichwohl eine Befürchtung, ausgehend von dem, was wir über Shedding wissen, ausgehend von dem, was wir wissen über die, sagen wir mal, weiteren nachteiligen Auswirkungen, die es im Schulbetrieb gibt. Dazu gehört dann die Testung, dazu gehört vielleicht aber auch einfach der allgemeine Umgang mit diesen maskierten Kindern. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, wenn mein Kind alleine sitzt in einem separaten Raum und ich sage, okay, das ist eine massive Diskriminierung, kann ich das verstehen. Wenn da noch weitere maskenbefreite Kinder wären, würde ich ja fast sagen, das sind wenigstens die Leute, die noch am meisten Normalität leben, zusammen. Ich würde mir fast wünschen, dass der Staat, der sich im Moment so groß hervortut, zu sagen, alle müssen getestet werden, alle müssen maskiert sein, ohne dass wir irgendwie ein Ende erkennen könnten, auf Dauer doch lernt, dass er Kinder in die Schule reinlässt, die maskenbefreit sind, die sich nicht testen wollen, aber denen einen extra Raum anbietet. Weil dieser Kompromiss fehlt mir. Dass man sagt, wir haben noch mal eine andere Idee von Hygiene und suchen den Kompromiss, statt alle diese Eltern, Kinder, Jugendlichen vor den Kopf zu stoßen und sagen, die müssen alle draußen bleiben, könnte man ja mal überlegen, ob es nicht am Ende sogar eine Brückenbildung wäre, zu sagen, wir haben für diese Kinder eine extra Räumlichkeit und wir versuchen vielleicht den Kreis dieser Schüler mit einem Alternativangebot im Präsenzunterricht sozusagen zu erweitern und zu sagen, okay, für die gelten dann andere Regeln, aber die müssen das nicht mitmachen. Ich würde fast sagen, das wäre ein konstruktiver Vorschlag. Insofern, nicht jede Diskriminierung muss eine Diskriminierung sein. Wenn diese Kinder allerdings alleine da sitzen, dann ist das eine Diskriminierung und man darf ja nicht vergessen, den Kindern wird ja dort in diesen gesonderten Räumlichkeiten kein Distanzunterricht angeboten. Also ich habe letztes Jahr Fälle erlebt, da wurden diese Kinder extra ans Fenster gesetzt, bei Minusgraden also besonders gefoltert, Ja, das ist eine absolut unzulässige Diskriminierung, die in den Bereich Körperverletzung geht.
Durften keine Jacken anziehen.
Da sind wir auch wieder sofort bei der Dienstaufsichtsbeschwerde. Ja. Da sind wir sofort wieder bei der Körperverletzung, also bei der Strafanzeige. Wenn ich ein Kind habe, das sich in einem anderen Raum befindet, dann kann es dem Unterricht wieder nicht folgen. Nicht adäquat folgen möglicherweise. Vielleicht hat es einen Bildschirm da stehen, das weiß ich jetzt aus dem Fall nicht. Aber dann ist wieder die Frage, kriegt das eine entsprechende Leistungsfeststellung, die diese Nachteile, die es erlebt, auch wieder ausgleicht? Das ist wieder entscheidend für die Benotung.
Ja. Ja?
Weil viele Kinder, die im Moment in einer Ausnahmesituation sind, die werden am Ende bei der Leistungsbewertung so behandelt wie alle anderen, hatten aber gar nicht die Gelegenheit. Und auch da haben wir in vielen in Corona-Ordnungen oder entsprechenden Schulerlassen wieder drinstehen, dass Leistungen, die Corona-bedingt nicht wahrgenommen werden können, dann auch nicht benotet werden dürfen. Das ist nämlich auch ein Teil von dieser Frage, wenn ich ein Kind in der Schule diskriminiere wegen Maskenbefreiung oder wegen Nichtteilnahme am Test und am Präsenzunterricht und so weiter, dann hat das auch eine Auswirkung darauf, dass ich als Eltern dann auch darauf achten muss, dass das Kind nur bewertet wird aufgrund dessen, was ihm möglich ist, an Leistung zu erbringen, an Leistungsnachweis. Ja, das ist eine weitere Komponente von dem Ganzen, die leider oft übersehen worden ist, auch gerade bei dem letzten Schuljahreszeugnis.
Als du eben gesagt hast, die Klassen eben für die Kinder ohne Maske und ohne Testen, die für die Kinder, die das nicht tun möchten, war gleich ein inneres Bild vor mir. Mich würde interessieren, wie schnell diese Klassen dann anwachsen und am Ende in diesen Klassen der Hauptteil der Kinder sitzt, ne? Also, aber wahrscheinlich könnte das Schule machen in der Schule und das will man offensichtlich nicht. Ich habe einen kurzen Bericht aus Bayern, dass wir weiterkommen. Mein Mann hat soeben die Unterrichtsmaterialien von unserem Sohn zur Schule gebracht und wir wie verabredet neue abgeholt. Die Rektorin selbst kam zum Schuleingang. Wir dürfen das Schulgebäude nicht betreten, weil wir maskenbefreit sind, und meinte wörtlich, sie können uns das Material nicht mehr persönlich überreichen, da es alles immer, immer schlimmer wird. Wir können nur noch Material bekommen. Es kann dann aber nicht mehr abgegeben werden und von der Schule kontrolliert werden. Ich weiß nicht, vielleicht ist es dann kontaminiert, eben weil es so gefährlich ist. Und sie muss uns jetzt ein Bußgeld verhängen. Das wird jetzt kommen und das geht nicht anders. Auf die Frage von meinem Mann, wieso das sein muss, sagte sie, weil das jetzt eben so ist, dann verschwand sie im Schulhaus. Das bedeutet, der Bußgeldbescheid ist auf dem Weg und die Materialien von unserem Sohn werden nicht mehr kontrolliert. Hier ist die Frage, und das wird wahrscheinlich großen Gefallen bei dir finden, kommt die Schule der Beschulungspflicht nach, wird hier gefragt. Wieso verhängt die Schule Bußgelder oder ordnet sie es nur an? Da sind wir ja vorher drauf eingegangen, der Schulleiter meldet das der Ordnungsbehörde, aber siehst du hier eine Beschulungspflichtverletzung der Schule?
Es gilt weiter der Beschluss vom 12.04.2021. Ja. Und ich sag mal, wenn man jetzt Bußgeldbescheide erlassen will und sucht dafür eine Begründung, sollte man sich vielleicht als Schulleiter eine andere suchen. Die Begründung ist halt ganz schwach. Da ist irgendeiner gedanklich ganz falsch abgebogen. Also wenn da einer sagt, da kommt Druck von oben, dem müssen wir folgen, würde ich ja noch fast sagen, okay, habe ich nicht anders erwartet. Das hier, das kann man eigentlich nicht erwarten. Also wenn einer sagt, ich nehme einfach die Post nicht an, dann würde ich sagen, okay, ich werfe dir die Post in den Briefkasten oder ich schicke sie dir gerne mit Einschreiben, mit Rückschein zu und parallel kriegst du eine Dienstaufsichtsbeschwerde, weil die Begründung ist so absurd, die hat sich nicht mal ein Kultusminister ausgedacht. Das ist, wie soll man sie sonst noch überführen? Also die kann man ganz einfach überführen, indem man sagt, wir haben hier die Materialien bekommen, sie werden uns aber nicht mehr korrigiert. Was anderes ist es ja nicht. Die machen einfach, ich habe einen Leistungsnachweis, aber wird nicht mehr festgestellt, wird nicht mehr entgegengenommen. Annahmeverweigerung, Postannahmeverweigerung. Also ganz, ganz merkwürdig und dementsprechend natürlich Sofortdienstaufsichtsbeschwerde und die Post oder die Materialien trotzdem weiter in der Schule abgeben.
Ich kann mir wirklich nicht erklären, warum man es nicht mehr zurücknehmen kann. Also hat es wirklich was mit der Tatsache zu tun, dass das unmaskierte, ungetestete Menschen sind. Dann gäbe es natürlich die Option per Fax oder E-Mail natürlich. Und ansonsten für alles darüber hinaus, das ist auch nur eine Mutmaßung, aber für jeden Grund darüber hinaus, wie du schon sagst, fehlt jegliche Erklärung. Ich habe etwas gefunden und zwar in dem Kanal Frei Lernen, Frei Leben. Da habe ich folgenden Beitrag gefunden und ich denke, das ist was, was dir auch am Herzen liegt. Wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen. Eine Mutter aus Bayern, von der Dame, die den Kanal betreibt, die meinen Vortrag in München hörte, schrieb mir die Tage, dass der Schulleiter die Ablehnung des Testes nicht anerkennt. Daraufhin hat ihr Sohn einen Brief an den Schulleiter verfasst. Ich finde es sehr mutig und absolut vorbildlich, sich so klar zu äußern und zu seinen Bedürfnissen zu stehen. Gleichzeitig zeigt dieser Brief, in welch erschreckender Situation sich die Schüler derzeit befinden. Ich möchte den Text kurz vorlesen. Der wurde anonymisiert. Sehr geehrter Herr, ich möchte Ihnen gerne schriftlich mitteilen, warum ich mich nicht in der Schule und auch nicht außerhalb testen lassen möchte. Bei einem positiven Testergebnis müsste ich einen PCR-Test machen lassen und das will ich auf gar keinen Fall. Außerdem war die Quarantäne das Schlimmste, was mir je passiert ist und das möchte ich nicht noch einmal erleben. Ich weiß auch selber, ob ich gesund oder krank bin. Dafür brauche ich keinen Test. Ich habe Angst, noch einmal eingesperrt zu werden, da ich meinen Sport an der frischen Luft brauche und meine Freunde, die ich dort treffe. Auch das Maskentragen finde ich unmöglich, da ich viel zu wenig Luft bekomme und ich kann mich im Unterricht mit Maske nicht konzentrieren. Außerdem ist mir im Bus mit der Maske schon mal so schlecht geworden, dass ich mich dort übergeben musste. Der Bus musste sogar ausgetauscht werden. Ich bin immer gerne in die Schule gegangen und war fast nie krank. Jetzt darf ich in die Schule ohne Testergebnis nicht mehr betreten. Viele Grüße. Das ist ein klarer, direkter, junger Herr, der das geschrieben hat. Und ich denke, das hat auch die Betreiberin von dem Kanal so schön hinterher gesagt, man sollte den Kindern wieder eine Stimme geben oder sie zu Wort kommen lassen.
Auf jeden Fall sollten die Kinder, soweit sie das altersgemäß können und sagen wir mal seelisch genug stabil sind, um das auch zu machen, die Kinder selber sollten ihre Gründe nennen.
Ja.
Und die Kinder sollten ihre Situation schildern und die Kinder sollten immer auch sagen, wenn zum Beispiel die Eltern anderer Meinung sind oder so, oder wenn die Eltern derselben Meinung sind, dann können sie das ja auch schreiben. Und dann können sie sagen, meine Eltern haben mich geschützt. Das können Kinder auch schreiben. Meine Eltern helfen mir durch diese Zeit.
Also hier steht ganz klar, gebt den Kindern ihre Stimme zurück. Und ich kann da wirklich aus einer eigenen Erfahrung berichten, als mein kleiner Sohn letztes Jahr eine Corona-Kunsthausaufgabe bekommen hat. Und er kam zu mir ins Zimmer und sagt, Mama, ich kann das nicht machen. Und ich habe gar nicht hingeguckt und habe gesagt, ja, dann guck doch in diesem Schulprogramm, was die Aufgabestellung ist. Und dann sagt er, nein, guck her, ich kann das nicht machen und sehe, ich meine, er war damals in der 4. Klasse, das war eine Aufgabe Niveau 2. Klasse, ein Blatt auseinanderschreiben, wo Desinfektionsmittel, Computer, Zuhause, Maske und so weiter drauf war und er sollte eine Collage machen. Und da habe ich natürlich sofort wie wild angefangen, eine E-Mail an die Schule zu schreiben und dann kam er dazu und ich habe es ihm vorgelesen und sagte, nee Mama, das finde ich zu krass, was du da schreibst. Ich möchte meiner Lehrerin was anderes sagen. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann hat er mir diktiert und ich habe es genauso geschrieben, wie er es mir gesagt hat. Und das war eine so wunderschöne, aufrichtige E-Mail an seine Lehrerin. Und sie wurde leider nicht beantwortet, aber er hat gesagt, das möchte ich jetzt, also er will es selber machen, er will selber sagen. Und er ist dann auch so einer und sagt, weißt du, wenn ich dann deine Hilfe brauche, dann sage ich dir das. Gerade braucht er sie nur zum Tippseln, aber er macht gerade fleißig seinen 10-Finger-Kurs. Vielleicht schafft er es auch bald schnell selber. Ja.
Ja, und so einfach kann es manchmal gehen. Bevor man die ganzen Paragraphen, bevor man ihnen alles um die Ohren haut, was sie sowieso nicht befolgen. Was auch wichtig ist, am Ende die Kinder mit einbeziehen und ihnen eine Stimme geben. Ja.
Das würde ich jetzt tatsächlich als Schlusswort stehen lassen, Holger.
Ich hätte noch was.
Dann darfst
du. Ich wollte gerne noch etwas, wenn ich jetzt mal wieder in größerer Runde zusammen bin, noch sagen an Eltern in Baden-Württemberg und an Eltern in Berlin, die heute nicht zur Sprache gekommen sind. In Berlin werden sehr hohe Bußgelder verhängt. In Berlin lohnt ein Blick in den Paragraphen, was ist es hier? Das ist der 45 des Schulgesetzes in Berlin. Ich lese den Absatz 2 vor. Die zwangsweise Zuführung ist auf die Fälle zu beschränken, in denen andere, insbesondere pädagogische Mittel der Einwirkung auf die Schülerinnen und Schüler, die Erziehungsberechtigten oder die Personen, denen die Betreuung schulpflichtiger Kinder anvertraut ist oder die Ausbildenden ohne Erfolg geblieben oder nicht erfolgversprechend sind. Keiner derjenigen, die einen Bußgeldbescheid in Berlin erhalten haben, hat in irgendeiner Form den Respekt bekommen, der im Paragraph 45 Absatz 2 des Schulgesetzes des Landes Berlin vorgesehen ist. Und all diese Maßnahmen, die da anzuwenden wären, das wären der 62 und der 63, nirgendwo im Land Berlin sind die angewandt worden. Das wollte ich mal den Berlinern an der Stelle sagen. Habt Mut, euch darauf zu berufen. Im Rahmen einer fehlenden Verhältnismäßigkeit. Den Baden-Württembergern wollte ich noch ans Herz legen, den Paragraph 85 ihres Schulgesetzes und den Paragraphen 90 des Schulgesetzes, im 90 auch dort die Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen geregelt, ziemlich detailliert geregelt, und im Paragraphen 85 steht drin, wann ein Jugendamt einzuschalten ist, auch noch im 90 steht es nochmal und wann nicht. Und all diesen Eltern, ich weiß, was ihr da durchmacht. Ich weiß, dass man euch den Kinderschutzdienst auf den Hals hetzt. Und ich weiß, dass der 85 und der 90 einem Jugendamt ganz gut tun würden, wenn sie einfach mal lesen, wann sie eigentlich zu kommen haben. Das steht noch nicht mal irgendwo im Kinder- und Jugendhilfegesetz, sondern hier geht es darum, wann darf ein Schulleiter ein Jugendamt überhaupt einschalten. Haltet ihnen das mal vor. Das war noch ein Appell und noch eine Sache an all die, die jetzt schon mehrere Bußgeldbescheide haben. Bitte vergesst nicht, nach meiner Theorie, und da könnt ihr gerne noch andere Anwälte fragen, nach meiner Theorie und in einem Fall, Tina, du weißt von dem Fall, war es jetzt auch schon so, wenn ich 3 Bußgeldbescheide bekomme, gegen die ich 3-mal Einspruch eingelegt habe, dann darf ich, weil eine Tateinheit vorliegt, weil es immer dieselbe Motivationslage ist, ich habe 1-mal nicht in die Testung eingewilligt, ein einziges Mal, und deswegen darf ich jetzt 365 Tage unter Umständen nicht in diese Schule rein und werde vom Unterricht, von der Versorgung mit Unterrichtsmaterialien auch im Distanzunterricht ausgeschlossen. Wenn das passiert, dann habe ich immer nur eine Handlung. Und dann hat auch die Gegenseite nur 1-mal gehandelt. Sie hat mich nämlich nur 1-mal ausgeschlossen oder sie hat mich 1-mal in irgendeiner Form nicht am Unterricht teilnehmen lassen. Und das auf lange Zeit, das ist eine Tat. Und das darf nur einmal bestraft werden. Und wenn es mehrfach bestraft wird, weil der Richter dann doch sagt, es sind mehrere Taten, muss eine Gesamtstrafe gebildet werden. Ich kann nicht diese Sachen einzeln immer und immer wieder verhängen. Und vielleicht, wenn wir mit dieser Theorie durchkommen, es ist nicht wie immer wieder am nächsten Tag wieder durch das Blitzgerät mit dem Auto fahren mit überhöhter Geschwindigkeit, sondern ich habe eine Tat und diese Tat bildet eine natürliche Einheit. Ja, dann zahle ich vielleicht nur ein einziges Bußgeld und habe zumindest den Teil mal aus dem Nacken. Weil was im Moment passiert ist, ihr werdet eingeschüchtert mit Bußgeldern über Bußgeldern, von der Höhe über die Wiederholung, über das Jugendamt und da vielleicht einfach immer noch mal sagen, nein, ich habe eine Tat begangen, wenn ihr überhaupt sagt, ich habe eine Tat begangen, dann setzt euch da und damit auseinander, aber nicht alle zwei Wochen eine neue Tat. Auch da müssen wir dranbleiben. Danke.
Holger, vielen Dank, dass du auch jetzt einfach deine Punkte drüber hinaus, die so wichtig sind, noch mit einbringst. Ich werde auch schauen, dass wir das noch in kleinen Sequenzen rausnehmen und dann auch in die entsprechenden Bundesländer mit reinschicken können. Holger, vielen, vielen lieben Dank für deinen Einsatz, für dein Engagement. Ich werde einfach nochmal auch das Interview mit dir zum Thema Bildung einfordern und das Musterschreiben unten verlinken, denn es kommen ja jetzt doch auch immer mehr Eltern dazu, die entscheiden, jetzt ist die Linie überschritten, jetzt bleibt das Kind zu Hause oder Kinder, die sich ihren Eltern anvertrauen, sagen, stopp, ich möchte das nicht mehr. Allen Eltern wünsche ich viel Kraft und Stärke beim Begleiten eurer Kinder durch diese Situation. Gebt ihnen ihre Stimme wieder, lasst sie auch selber mal zu Wort kommen. Und wir sehen uns bald wieder hier bei Klagepaten TV, eure Tina.